Möglichkeiten. So, ich habe euch hier einen sehr berühmten Menschen kennengelernt. Das ist ein Foto aus seiner Jugendzeit. Da war er erst irgendwie so gut über 50. Mittlerweile ist er Mitte 90, also schon so ein paar Jahre vergangen. Weiß jemand, wer es ist? Richtig, es ist Deutschlands prominentester Raucher, nämlich Helmut Schmidt. Der Mann, der immer noch überall rauchen darf. Kein Mensch weiß, wie er das gemacht hat. Irgendwie, aber er raucht in Talkshows und in irgendwelchen öffentlichen Plätzen und keiner zieht ihn dafür zur Rechenschaft. Vielleicht, keine Ahnung, woran es liegt. Auf jeden Fall geht es nicht. Und ich möchte gerne über ihn reden heute oder vielmehr über einen Satz, den er gesagt hat, der mich so ein bisschen bewegt und wo ich extrem gerne mal etwas gegensetzen möchte. Welchen? Nein. Okay, es geht nicht um wer Vision hat, der sollte zum Arzt gehen und was dazu gesagt? Ja, okay, hat gar nichts mit der Predigt zu tun. Nein, hat auch nichts mit der Predigt zu tun. Ich rauche immer. Nein, das hat auch nichts. Das hat auch nichts damit zu tun. Hört auf zu spekulieren. Jetzt hätte ich was Schlimmeres gesagt. Also hört auf zu spekulieren. Ihr werdet es ja gleich sagen. Eigentlich überhaupt nicht lustig. Also es ist eigentlich wirklich eher ein ernsthafter Vortrag. Deswegen möchte ich auch mal vorweg schicken, dass ich überhaupt nichts gegen Helmut Schmidt habe. Irgendwie, dass es sogar irgendwie einige Aspekte bei ihm gibt, die ich bewundere. Ich hoffe, dass ich mit Mitte 90 auch noch irgendwie in der Lage sein werde, irgendwie so zu reden und geistig so weit auf der Höhe zu sein wie er. So ganz sicher ist das natürlich nicht. Ich schätze irgendwie extrem so seine philosophische Denkweise. Also ist jemand, der sich sein ganzes Leben mit Ethik auseinandergesetzt hat und das bis ins hohe Alter fortgesetzt hat. Es ist mir auch total sympathisch, irgendwie, dass da ein Spitzenpolitiker ist, der so gut Klavier spielen kann, dass er mehrere Platten aufgenommen hat mit klassischer Musik. Also ist schon einiges, irgendwie, was ich auch irgendwie sehr an ihm schätze. Und so möchte ich das gerne vorweg schicken, damit es nicht so klingt, als ob ich hier jetzt irgendwie total gegen Helmut Schmidt wäre oder sowas. Das ist überhaupt nicht so. Ist generell eigentlich so, dass ich eine große Liebe zu Menschen habe und sie wertschätzen kann. Aber dass es doch manchmal irgendwie auch so Aussagen gibt, die leider ziemlich unwidersprochen stehen bleiben, die eigentlich nicht unwidersprochen stehen bleiben sollten. Und so geht es mir auch hier mit Herrn Schmidt, der einiges gesagt hat zum Thema Christentum und Menschenrechte, was mich etwas ärgert und wo ich gerne mal eine andere Perspektive dagegen setzen möchte, weil das ganze Internet eigentlich voll ist davon. Also wenn du mal nachgoogelst Christentum und Menschenrecht, dann kommst du irgendwie dauernd irgendwie auf Helmut Schmidt und das, was er dazu gesagt hat. Und es ist einfach nicht richtig. Und ich habe schon eine gewisse Bewunderung irgendwie auch für ihn und es gibt jetzt ist nicht auf jedem Gebiet, dass ich ihm da widersprechen möchte, aber er hat selbst gesagt, dass Theologie irgendwie eine der Sachen ist, die am allerwenigsten interessieren und das scheint auch so bei seinen Aussagen manchmal irgendwie durchzuschimmern, dass da auch ich vermute, dass ich ein wenig mehr davon verstehe und mir deswegen das auch mal rausnehmen möchte, etwas gegen ihn zu sagen. Und konkret geht es um dieses Zitat, kommt aus seinem Buch Religion der Verantwortung und wird also im Internet Land auf Land ab wiedergegeben und wird so immer mehr so eine Phrase. Er sagt, die Bibel kennt weder Menschenrechte noch Demokratie. Im Gegenteil, die Demokratie und der Rechtsstaat sind nicht Kinder der christlichen Religion, sondern vielmehr im Kampf mit den christlichen Kirchen und den ihnen verbundenen Obrigkeiten entstanden. Und was also immer wieder zu lesen ist, ist, das Christentum hat zum Thema Menschenrechte nichts, aber auch gar nichts beizutragen. Und das ist eine Sache, die ich total falsch finde. Ich glaube, auch wenn ich jetzt hier mal nachfragen würde, was hat das Christentum mit Menschenrechten zu tun, hoffe ich mal irgendwie, dass einige Hände hochgehen würden und euch mir sofort Dinge dazu einfallen würden, die das Christentum sehr wohl mit Menschenrechten zu tun haben. Nicht wenige Christen haben sich eingesetzt für Menschenrechte, also auch irgendwie unsere demokratischen Grundordnungen und Menschenrechte sind ein christliches Thema gewesen. Es waren also nicht nur irgendwie die Kirchen da, die sich gegen gewisse Veränderungen gesperrt haben, sondern es waren auch wie immer Leute da wie Wilberforce, der gegen die Sklaverei gekämpft hat, Dietrich Bonhoeffer, der sich gegen das Dritte Reich eingesetzt hat und die Liste ließe sich also ohne Ende irgendwie weiter fortführen. Also es gab sicherlich immer irgendwie gläubige Leute, die inspiriert von der Bibel losgegangen sind und sich Ungerechtigkeit entgegengestellt haben und das mit aufgebaut haben, was wir heute an Freiheiten schätzen und was wir von ihnen geerbt haben. Also es ist durchaus nicht so, irgendwie, dass Christentum immer nur Kirche ist und irgendwelche Organisationen, die sich der Veränderung wie in den Weg stellen, sondern Christentum ist auch oft etwas, was trotz der Kirche stattfindet. Und ich kann Ihnen so ein bisschen Recht geben. Ich weiß irgendwie, dass Kirchen, und das ist jetzt völlig egal, ob es eine evangelische ist oder eine katholische oder irgendwelche, normalerweise nicht unbedingt so ein Motor der Veränderung sind und auch irgendwie ganz viele Veränderungen aufgehalten haben. Und so ist es sicherlich irgendwie richtig, wenn er, oder teilweise richtig, wenn er sagt, dass solche Institutionen da positiven gesellschaftlichen Wandel entgegengestanden haben. Aber es ist falsch, das mit Christentum zu verbinden. Oder irgendwie zu sagen, dass das Christentum ist. Also Christentum ist nicht nur das, wie was die Kirchen gemacht haben, sondern Christentum ist letzten Endes wie das, was in der Gründungsurkunde steht, nämlich in der Bibel und was Jesus vorgelebt hat. Und das ist oft meilenweit wie von dem entfernt, was gerade im christlichen Abendland gelaufen ist und was Kirchen vertreten haben. Und es ist einfach irgendwie viel zu verkürzt zu sagen, Kirche ist gleich Christentum und deswegen kann man sagen, wie das Kirche sich Demokratie und Menschenrechten in den Weg gestellt hat, kann man dann sagen, dass es keine christlichen Werte gewesen sind, sondern in der Bibel steht extrem viel zum Thema Menschenrechten, also gerade zum Thema Menschenrechten. Und auf diese Facette möchte ich einfach gerne mal aufmerksam machen und will das natürlich auch irgendwo ins Internet setzen und hoffentlich da irgendwie so ein bisschen was von dieser falschen Auffassung korrigieren, weil nämlich wirklich extrem viel irgendwie zum Thema Menschenrechte in der Bibel steht und es sogar, meine ich, ein ziemlich großes Thema in der Bibel ist, das sich so von Anfang bis Ende durchzieht und so in diesen Teppich des Christentums eingewebt ist, sodass man es eigentlich schon fast gar nicht mehr wieder rauskriegen kann und dass man die Bibel schon sehr, sehr stark missverstehen muss, um sie so auszulegen, dass sie gegen Menschenrechte sprechen würde. Und ich habe mal so aus der Fülle der möglichen Argumente zwei rausgenommen, die mir besonders wichtig erscheinen und über die ich predigen möchte. Und das erste ist die Begründung von Menschenrechten, die nämlich eine absolut biblische Angelegenheit eigentlich ist. Man macht sich über den Begriff schon ziemlich lange Gedanken, also es gibt sogar ein paar antike Quellen, wo man darüber geredet hat, ob es irgendetwas gibt, ein Recht, das allen Menschen gleich ist. Das ließ sich damals irgendwie sehr schlecht begründen und so zog die Diskussion sich dann ein bisschen hin wie Kaugummi und ist nicht großartig weitergekommen, bis man dann so in das Zeitalter der Aufklärung gekommen ist, also in der Zeit nach Kant und dann das Thema Menschenrechte wieder groß aufgekommen ist. Und der Unterschied von Menschenrechten zu anderen Rechten ist, dass Menschenrechte etwas Universelles sind. Also ganz egal, wo man ist, sobald man Mensch ist, hat man die gleichen Rechte. Ganz egal, ob man in England ist oder sich in Deutschland befindet oder ob man Mann ist oder Frau, schwarz oder weiß. Das ist alles wie ganz egal. Wenn es Menschenrechte sind, hat man diese Menschenrechte einfach. Und normalerweise oder vielmehr in der Antike und im Mittelalter kannte man eher irgendwie so gebietsmäßige Rechte, so wie man es in der Bibel zum Beispiel sieht, dass der Apostel Paulus irgendwie verschiedene Sachen durfte, weil er Römer war und dass er irgendwie im Verhör nicht gefoltert werden durfte und geschlagen werden durfte, weil er sich auf sein römisches Staatsbürgerrecht beziehen konnte. So kann man sich das vorstellen, dass man halt immer ein Recht hatte, das auf die eigene Volksgruppe bezogen war, aber es ging nicht so sehr darum, sich Gedanken darüber zu machen, ob es ein Recht gibt, das alle Menschen haben. Und bis heute ist es unheimlich schwer, das genau zu begründen, warum es denn eigentlich dieses Recht geben soll, was alle Menschen haben. Es gibt verschiedene Definitionen von Menschenrechten, so ein paar Sachen kommen immer wieder vor, aber eigentlich ist es bis heute nicht gelungen zu sagen, warum eigentlich Menschen Rechte haben, nur weil sie Menschen sind. Ein ganz großer Versuch, das zu erklären, und wie kommt auch aus der Zeit der Aufklärung, und da haben die Philosophen gesagt, es gibt sowas wie Naturrechte. Die hat ein Mensch, einfach weil er geboren wird, hat er von Natur aus gewisse Rechte, wie ein Recht auf Leben, ein Recht auf Meinungsäußerung. Und diese Rechte sind einfach von Natur aus da. Das greift natürlich so ein bisschen zu kurz und das ist auch ziemlich schnell rausgekommen, weil die Natur halt einfach ein stummes Ding ist. Die Natur redet nicht, die Natur verleiht niemandem irgendwelche Rechte, ist moralisch total indifferent, interessiert sich nicht dafür, ob irgendeine Schöpfung, irgendeine Kreatur mehr Recht hat als eine andere und man kann es eigentlich nicht irgendwie daraus begründen. Und seitdem gehen die Diskussionen eigentlich hin und her, irgendwie geht bis in unsere Zeit hinein. Und so die normale philosophische Antwort ist eigentlich, dass das Recht irgendwie immer etwas Situatives ist, dass es keinen absoluten Maßstab gibt und dass es deswegen auch extrem schwer ist, Menschenrechte zu begründen. Auch im 20. Jahrhundert gab es irgendwie einige Leute, die sich so Gedanken darüber gemacht haben, also auf amerikanischer Seite gerade John Rawls zu nennen, auf deutscher Seite Otto Apel, der viel darüber nachgedacht hat. Und man hat alle möglichen Wege beschritten, um irgendwie zu begründen, dass der Mensch bestimmte Rechte hat. Aber ist es nie wirklich gelungen, zu sagen, warum die denn da sind. Und ich persönlich meine, dass das eigentlich auch gar nicht geht. Also man kann nicht sagen, ich habe irgendwelche Rechte, sondern Rechte müssen von einer höheren Instanz gegeben sein. Und wenn es keine Instanz über den Menschen gibt, der sagt, ihr habt diese und jene Rechte, dann kann es eigentlich nicht funktionieren. Dann ist es irgendwie etwas Subjektives, was wir uns selber geben. Und man kann das irgendwie ganz gut vergleichen, vielleicht so mit Kindern. Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr es dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser nachvollziehen. Wenn jetzt irgendwie dein 6-jähriger Sohn auf dich zukommt und sagt, ich bin mir selbst Gesetzgeber genug und ich habe jetzt folgende Rechte, die ich hier auch erkläre. Ich habe mir hier sogar so eine Magna Carta gebastelt und da steht drin, was ich alles darf. Es gibt ein Recht darauf, Chaos in seinem Zimmer zu haben, das völlig unveräußerlich ist. Irgendwie dieses Recht kann mir keiner nehmen, ich kann machen, was ich will. Es gibt ein Recht der Nahrungsmittelaufnahmeverweigerung. Das heißt, wenn ich irgendwie nicht mehr essen will bei Tisch, dann werde ich auch einfach nicht mehr essen. Und es ist sogar in Ordnung, wenn ich die gegessene Portion dann sogar wieder ausspucke. Der wird sagen, es gibt ein Recht irgendwie auf Widerspruch, ganz egal, was die Eltern sagen. Ich darf immer widersprechen. Und ich vermute mal irgendwie, dass... Oh, es... Echt? Oh, das wusste ich gar nicht. Also ich habe gehört, es gibt auch ein Recht auf Fernsehen, Süßigkeiten und Computerspiele. Und Wolfgangs Kinder haben sogar mal so ein Gesetz geschrieben. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das ausgegangen ist, aber normalerweise kommt dann so die Stimme der Eltern und sagt, okay, das ist ganz nett, irgendwie, dass du das denkst, dass du dieses Recht hast, aber ich sage einfach mal, du hast das Recht nicht. Und da ich hier die gesetzgebende Instanz bin, gilt das, was ich zu sagen habe. Und ich werde dir sagen, wie lange du fernsehen darfst. Ich werde dir sagen, wie viele Süßigkeiten du essen darfst. Ich werde dir sagen, wie ordentlich dein Zimmer sein muss. Und was du dir als Rechte erträumst, das sind eigentlich gar keine Rechte. Und so ist es eigentlich immer. Es muss immer irgendwie eine übergeordnete Instanz geben, die sagt, wie das sind deine Rechte. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann ist es eigentlich nicht möglich, wie von Rechten zu sagen, weil einfach irgendwie nichts mehr da ist, was diese Rechte bestätigt. Und das zeigt sich, also dieses Herleitungsproblem zeigt sich extrem in der öffentlichen Diskussion. In jedem Fall, irgendwie in jedem Menschenrecht, das es überhaupt gibt, kannst du sehen, wie das diskutiert wird. Ich habe einfach mal nur so 3 mitgebracht, mir so 3 ganz grundlegende Rechte, die auch in Ländern, die eigentlich Menschenrechte unterschrieben haben und sagen, wir sind genau dieser Meinung, unheimlich viel diskutiert werden und teilweise extrem kontrovers gehandhabt werden. Das erste ist das Recht auf Leben. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Und das ist eines der ganz großen Themen in der Bioethik, gerade auch in der Geburtenkontrolle, wo darüber diskutiert wird, wann dieses Recht auf Leben denn eigentlich anfängt. Also wann ist der Mensch eigentlich eine Person? Wie viel darf man irgendwie machen an Embryonen? Was kann man mit ungeborenen Kindern machen? Bis wann ist es in Ordnung, Schwangerschaften abzubrechen? Inwieweit dürfen wir Einfluss nehmen auf das entstehende Leben? Und wo es offenbar die große Diskussion, die da dem zugrunde liegt, eigentlich ist, was ist denn jetzt eigentlich ein Mensch und ab wann hat dieser Mensch diese Menschenrechte? Und das ist total kontrovers, echt, das geht irgendwie hin und her. Und es ist auch irgendwie keine spezifisch christliche Diskussion, wie wo jetzt bloß gläubige Leute dran teilnehmen, sondern es ist einfach eine Gesellschaftsdiskussion. Ich vermute mal, dass es ungefähr keine Universität mit einer philosophischen Fakultät mehr gibt, die keinen Kurs über Bioethik anbietet. Es ist normal, irgendwie in der Medizin irgendwie darüber zu reden. Und es ist einfach irgendwie ein unheimliches Thema, irgendwie, was man in dem Bereich machen darf und was man nicht machen darf. Und wenn man es irgendwie zu Ende denkt, was manche Leute sagen, dass man eigentlich irgendwie alles Leben irgendwie schon... töten will ich jetzt nicht so sagen, das klingt so gefärbt, aber ich sage es trotzdem, dass man also alles Leben töten darf, wenn man schon im Mutterleib feststellen kann, dass das Kind wie krank zur Welt kommen wird, dann muss man ja eigentlich ganz konsequent sagen, es gäbe keinen Stephen Hawking. Und damit irgendwie wäre der Welt irgendwie einer ihrer größten Physiker abhanden gekommen, wenn man das irgendwie vorher schon feststellen hätte können und dann abgetrieben hätte. Und das sind natürlich Themen, die auch irgendwie in der Welt total diskutiert werden. Also da braucht man irgendwie gar keine religiöse Ansicht irgendwie dazu, um zu wissen, dass es unheimlich schwer ist, irgendwie in diesen trüben Gewässern zu navigieren und dass da vieles ist, was man diskutieren muss. Das zweite Recht, auch irgendwie eines der unverbrüchlichen Menschenrechte, ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und es wird unheimlich stark diskutiert in den Bereichen von Folter, Todesstrafe, Guantanamo und so weiter. Dass du also eigentlich Länder hast, die formal sagen, ja, wir glauben an die Menschenrechte, aber wir glauben auch, wenn wir das Menschen... Wo kommt ihr her? Falksmühle. Und da müssen wir noch hinlaufen. Okay, dann... Gut, dann ja, wünschen wir euch eine gute Reise und kommt gut nach Hause. Und danke, dass du mal gesagt hast, dass es nicht an mir liegt. Das beruhigt mich jetzt total. Also, dass man aber gleichzeitig sagt, irgendwie kann man offenbar dieses Recht auf Menschenwürde und Menschenrechte verlieren. Nämlich, wenn man in dem Fall ist, irgendwie, dass ein Gefangener möglicherweise unter Folter eine Information preisgibt, die er normalerweise nicht preisgeben würde, dann könnte man ihn ja foltern, um das wie aus ihm rauszukriegen. Und natürlich ist das total gegen dieses Menschenrecht irgendwie auf körperliche Unversehrtheit, aber das wird in Kauf genommen. Oder wenn man um Todesstrafe redet, also ich meine, USA ist eines der Länder, die am meisten irgendwie auf die Tröte der Menschenrechte bläst und trotzdem gleichzeitig auch eines der Länder mit den meisten Hinrichtungen auf der Welt. Also da ist auch wieder diese Ansicht da, dass man die Menschenwürde offenbar verlieren kann und sein Anrecht auf Menschenrechte nicht etwas Universales ist, was immer da war oder was immer da bleibt. Und das Dritte, das Recht auf Meinungsfreiheit, wird schwer diskutiert, irgendwie mit Internetkontrollen, Pressefreiheit, Antidiskriminierungsparagraphen und so weiter und so fort. Dass wir zwar theoretisch sagen, jeder hat immer das Recht auf eine Meinung, aber eigentlich auch nur so lange, wie sie gesellschaftskonform ist. Also sobald man in irgendwelche Bereiche reingeht, irgendwie, wo es irgendwie zu extrem ist, dann kommen auch gleich schon wieder Leute, die sagen so, ja, nee, das kannst du aber irgendwie doch nicht sagen. Und dann werden wir dich überwachen oder irgendwie dein Recht einschränken. Und im Grunde genommen ist es auch ein Menschenrecht. Das Internet ist nicht für uns alle Neuland, aber immerhin arbeitet unsere Kanzlerin sich langsam wieder rein. Und das ist ja auch schon mal eine Sache, die man sehr begrüßen kann. Wer weiß, wann sie dann in der Lage ist, Google zu bedienen. Das wollte ich gar nicht sagen, aber egal. Also offensichtlich ist das gar nicht so leicht, irgendwie zu sagen, warum denn der Mensch jetzt seine Menschenrechte hat und dass diese Menschenrechte total unverbrüchlich sind. Und ich denke mir, dass eigentlich die einzige Möglichkeit, über diese Sache zu diskutieren oder irgendwie zu begründen, warum der Mensch eine Würde hat, liegt eigentlich in der Bibel und im Schöpfungsbericht. Und da sagt Gott, 1. Mose 1, Vers 26 bis 27, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. Schuf er sie. Also so die eigentliche Begründung dafür, dass der Mensch Würde hat, ist, dass er zu einer Gottesebenbildlichkeit geschaffen worden ist. Also dass Gott selber ihn damit ausgestattet hat. Und das ist letzten Endes die einzige Möglichkeit, mir zu sagen, warum der Mensch wie eine besondere Würde hat und warum der Mensch irgendwie letztlich dann auch Rechte hat. Und auch hier zeigt sich ja eigentlich schon in der Bibel, irgendwie, dass es total allumfassend ist. Also Gott schuf den Menschen ausdrücklich als Mann und Frau. Und das ist geschrieben eigentlich in einem System, das total patriarchalisch ist, wo Frauen gar nichts wert waren. Und trotzdem sagt Gott mir ganz klar, er schuf sie als Mann und Frau. Also sie haben beide die gleiche Würde, Männer und Frauen. Und das lässt sich ausbreiten wie auf alles, was an menschlichen Unterschieden da ist. Ganz egal, ob arm oder reich und schlau oder dumm oder Mann oder Frau oder schwarz oder weiß. Es ist überall diese Menschenwürde da, weil Gott uns geschaffen hat und wir deswegen etwas Besonderes sind. Dann komme ich zum zweiten Teil und der ist auch nicht minder wichtig, nämlich so die Umsetzung von Menschenrechten. Wer ein Recht hat, der muss es auch zur Not in die Hand nehmen. Das Recht muss geschützt werden und wenn ein Recht nicht durchgesetzt wird, ist eigentlich auch egal, ob man eins hat oder nicht. Und es gibt irgendwie gerade in der westlichen Welt und wir auch immer wieder irgendwie so Sachen, die mich total aufregen, so auch gerade so in diesem Bereich, wo man eigentlich irgendwie sagt, wir glauben an Menschenrechte, aber dann doch irgendwie eine ganz andere Richtung einschlägt. Und so ein ganz großer Skandal irgendwie ist in den letzten Jahren passiert, dass 33 westliche Pharmaunternehmen, also riesengroße Industriebetriebe, gegen die dritte Welt klagen wollten, weil die billige AIDS-Medikamente auf den Markt gebracht haben. Mittlerweile ist da zum Glück ein außergerichtlicher Vergleich getroffen worden, also es ist nicht zum Prozess gekommen, aber die ganze Logik dahinter war, dass AIDS nicht heilbar ist, dass es aber wohl Medikamente gibt, die AIDS sehr lindern können, also Schmerzen nehmen können, den Ausbruch der Krankheit verzögern und so weiter, aber dass diese Medikamente extrem teuer sind. Also deutsche Krankenkassen zahlen bis zu 1.200 Euro im Monat für AIDS-Medikamente und das ist natürlich irgendwie für die dritte Welt irgendwie absolut nicht zu leisten. Also das funktioniert nicht. Das ist hier vergleichbar mit einem Millionenbetrag und das hat kein Mensch. Und dann sind ein paar indische Firmen auf die gute Idee gekommen, sogenannte Generika zu verkaufen. Generika sind Medikamente, die den gleichen Wirkstoff haben, aber haben halt eine andere Verpackung und einen anderen Namen. Und damit umgehen sie halt das westliche Patentrecht und Namensrecht und so weiter, verzahlen keine Lizenzen und können damit diese Medikamente sehr billig auf den Markt bringen, nämlich ungefähr für 80 Euro, also was schon ein extremer Unterschied ist. Nachteil ist natürlich irgendwie, dass dann einiges an Profit verloren geht, denn die dritte Welt ist der größte Markt für AIDS-Medikamente, weil es halt einfach wieder am meisten AIDS gibt. Und so haben sich dann die Konzerne zusammengetan und haben gesagt, okay, das müssen wir irgendwie verhindern. Und wenn wir es nicht verhindern, dann bleibt unser Geld aus. Und das ist eine Sache, die ich total unmoralisch finde und die eigentlich genau wie an dem vorbeigeht, wie was Menschenrechte bedeutet oder was Recht generell bedeutet und eigentlich ein Missbrauch des Rechts darstellt. Und so ist es aber überall, wo Menschen sind. Also wenn es Rechte gibt, dann kann man die auch übertreten, dann kann man das Recht auch beugen, dann kann man Recht benutzen, um Schwache auszubeuten. Und so kann eigentlich irgendwie Recht alleine nicht die Lösung sein. Und auch irgendwelche formulierten Menschenrechte von der UNO oder was weiß ich wem, kann eigentlich nicht die Lösung bieten. Und ich glaube, dass die Lösung dazu eigentlich im Neuen Testament steht. Also dass da irgendwie ethische Grundlagen sind, die uns Werte vermitteln können, dass wir niemals so auf diese Weise handeln würden und dass wir eigentlich diese Rechtsvorschriften auch gar nicht brauchen, weil wir Gott kennen und deswegen ethisch handeln. Also Rechte können subjektiv sein und gebeugt werden. Und in der Bibel, speziell im Neuen Testament, ist die Grundlage der Ethik der Nächste. Und Jesus sagt auf die Frage des Pharisäers, der Nächste ist immer der, dem schlecht geht und dem man etwas Gutes tun kann. Und wenn du weißt, dass du jemandem etwas Gutes tun kannst, dann brauchst du kein Gesetz dafür und dann wirst du vor allem auch kein Gesetz verwenden, um das gegen deinen Nächsten zu richten, sondern du wirst ihm in göttlicher Liebe begegnen und ihm das geben, was du hast, um seine Not zu lindern. Und auch das ist wieder irgendwie eine sehr weit gefasste Sache, denn im Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist es gerade irgendwie der, der nicht zu Jesu Volksgruppe gehört, der sich richtig verhält. Also Jesus sagt es ausdrücklich nicht, irgendwie, dass es bloß wie das Verhalten unter Juden ist, sondern dass es irgendwie ein Verhalten ist, das weit über Juden hinausgeht und deswegen so diesen gleichen universalen Anspruch hat, wie Menschenrechte das haben. Und das Zweite ist die goldene Regel. Und die goldene Regel kennen wir ja in Deutschland meistens aus der ganz, ganz alten Luther-Übersetzung, wo Luther sagt, was du nicht willst, was man dir tun, das füge keinem anderen zu. Falsch. Genau. Das ist aber überhaupt nicht mehr das, was in der Bibel steht, sondern in der Bibel sagt es eigentlich irgendwie ganz anders, sowohl Lukas 6, Vers 31 als auch Matthäus 7, Vers 12. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Also was du willst, was man dir tut, das füge möglichst vielen anderen zu. Wenn du ordentlich behandelt werden willst, okay Thomas, ich weiß, das hat Grenzen und ich weiß nicht, woran du jetzt denkst, warum du da jubelst, aber ich weiß, es lassen sich Grenzfälle finden. Ach so, okay. Also es ist keine passive. Es ist keine passive Ethik, wo man einfach etwas nicht macht, sondern es ist eine total tätige Ethik, wo man sich auf den Nächsten ausrichtet und da irgendwie dem etwas Gutes tut. Und ich denke, wenn Gesellschaft darauf aufgebaut ist und unser Handeln darauf aufgebaut ist, was Jesus da sagt und was er uns vorgemacht hat, dann muss es irgendwie einfach so sein, dass Gesellschaft besser wird. Und natürlich ist da so ein Stück Sozialutopie bei, und ich weiß nämlich, dass auch nicht jeder, der in einer Gemeinde ist und der an Jesus glaubt, sich auf diese Weise verhält. Aber vom Grundgedanken her, sowohl des Alten Testaments als auch des Neuen Testamentes, ist da irgendwie eine Menschenwürde drin und ist irgendwie drin, dass wir uns würdig verhalten sollen gegen anderen Menschen, dass wir ihnen helfen sollen und dass wir letzten Endes mir dadurch die Liebe Gottes rüberbringen. Und so glaube ich, dass Herr Schmidt sich an diesem Punkt also einfach total vertan hat. Es ist vielleicht nicht immer so, irgendwie, dass die Kirche das Richtige getan hat, aber es ist so, dass Jesus eigentlich von uns verlangt, Menschen auf genau die Weise zu behandeln, wie es in den Menschenrechten danach irgendwie gesagt worden ist. Und so hat Christentum extrem viel mit Menschenrechten zu tun. Und auch wenn es nicht immer so ist, irgendwie bleibt doch dieses Prinzip. Und einmal mehr gilt dann einfach für das Wort Jesu. Am Anfang aber war es nicht so. Also am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hatte, hat er sich ganz anders vorgestellt, als es nachher geworden ist. Und am Anfang, wie waren die Menschen füreinander da? Da haben sie sich nicht gegenseitig ausgebeutet. Da hat irgendwie keiner das Leben des anderen genommen, sondern das sind alles irgendwie Folgen, die nach dem Sündenfall gekommen sind und die Gott gerne irgendwie wieder gerade biegen möchte. Und ich hoffe, oder ja, es tut mir so ein bisschen leid irgendwie, wenn das stehen bleibt, irgendwie so diese Ansicht, wie das Christentum und Menschenrechte nichts miteinander gemeinsam haben. Und ich finde, dass wir in solchen Sachen auch, in solchen Gelegenheiten auch ruhig mal dagegen diskutieren sollten und dass man eigentlich dagegen aufstehen muss. Also wenn irgendjemand sagt, das Christentum hat nichts zu diesem Thema beizutragen, dann sollte eigentlich fast jeder Christ sagen, das stimmt nicht. Mir fallen ganz viele Sachen ein, die das Christentum auf diesem Gebiet getan hat. Mir fallen viele Beispiele aus der Bibel ein, die man da ins Feld führen kann. Und es ist einfach nicht richtig, dass das Christentum sich nicht für Menschenrechte interessiert oder irgendwie Demokratie ablehnend gegenübersteht, sondern es sind sicherlich auch viele, viele christliche Leute gewesen, die diese Sachen vorangebracht haben. Und es zieht sich als roter Faden durch die ganze Bibel durch. Amen.
Okay.